SRF 2 Kultur.
Die Wiener Philharmoniker zählen zu den besten Orchestern der Welt. Wenig wusste man bis vor kurzem über deren Kollaboration mit dem Naziregime und über die Schuldabwehr nach 1945. 29 Musiker der Wiener Philharmoniker wurden nach dem sogenannten Anschluss verfolgt, ermordet oder vertrieben. Fast die Hälfte der Orchestermusiker war Mitglied der NSDAP. Ein neues Buch lässt die Opfer sprechen und stellt die Praxis der Schuldabwehr nach 1945 dar. Geschrieben haben es Bernadette Mayrhofer und Fritz Trümpi. Das Gespräch führen wir in einem Studio des ORF in Wien. Die Sendung heißt Reflexe. Ich bin Corinne Holz. Wer Wiener Philharmoniker sagt, denkt an die Musik der Gebrüder Strauss und denkt an das Neujahrskonzert. Das Neujahrskonzert, das weltweit Publikum nach Wien lockt und Generationen von Zuschauern und Zuschauerinnen vor dem Fernseher versammelt. Hier Musik aus der Premiere dieser Wiener Institution, aus der Taufe gehoben am 1. Januar 1941, schon damals live übertragen, damals live im sogenannten Großdeutschen Rundfunk. Bernadette Mayrhofer, welche Rolle spielt das Neujahrskonzert in Ihrer Biografie?
In meiner eigenen Biografie spielte vor allem das Neujahrskonzert eine eher periphere Rolle, muss ich jetzt sagen, aus einem ganz einfachen Grund heraus. Das Neujahrskonzert ist primär ein Medienereignis, ist primär, so sehe ich es, ein TV-Ereignis, ein Fernsehereignis. Und ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Und auch den überwiegenden Teil meines Erwachsenenlebens habe ich ohne Fernseher verbracht. Daher, es wurde mir erst sehr spät bewusst, dass in sämtlichen Wohnzimmern Österreichs das Neujahrskonzert am 1. Jänner läuft. Und zwar unabhängig von der sozial-ökonomischen Zugehörigkeit, unabhängig vom Alter und vom Geschlecht. Es wird wirklich überall aufgedreht am 1. Jänner.
Fritz Trümpi, wie steht es mit Ihnen? Sie sind Schweizer, kommen aus dem Kanton Glarus. Hat das Neujahrskonzert bei Ihnen eine Rolle gespielt?
Lustigerweise eine größere als bei Bernadette Mayrhofer offensichtlich. Ich kann bestätigen, dass das nicht nur in Österreich so war mit der Omnipräsenz des Neujahrskonzerts, schon wie ich ein Kind war. Und in unserer Familie, die jetzt nicht betont, zumindest auf Elternebene bei mir, jetzt nicht betont musikaffin war es doch so, dass wir am 1. Jänner jedes Jahr uns das Neujahrskonzert angehört und angeschaut eben haben, vor allem, weil wir hatten einen Fernseher zu Hause. Und eine Geschichte, an die ich mich erinnere, war, also dass wir immer den Auftrag auch, die Verpflichtung, unsere Großeltern zum Neujahr zu beglückwünschen und das ab und zu telefonisch auch gemacht haben. Und da war aber immer zwischen 11 und 1 ungefähr Tabuzeit. Das heißt, da war Neujahrskonzert angesagt und da sollten wir eigentlich nicht stören. Und ich habe mir das damals natürlich nicht überlegt, also was für eine kommerzielle Produktion da dahinter steckt und auch was für eine sakrale Note auch in diesem Verhalten gegenüber diesem Konzert auch steckt. Das habe ich dann erst nach und nach im Laufe meiner Forschung zu den Wiener Philharmonikern feststellen können. Und bei der Gelegenheit muss ich auch noch erwähnen, dass doch die relative Offenheit, die das Orchester im Laufe der Zeit gegenüber unseren Forschungen entwickelt hat, spätestens beim Neujahrskonzert aufhört. Dort wird nach wie vor emsig versucht, diesen Zusammenhang zwischen Kriegsbeginn 1939 und Vorform des heute als Neujahrskonzert bekannten Strauss-Musik-Events nicht sehen zu wollen und zu versuchen, diese Zusammenhänge eben wieder außer Kraft zu setzen. Und da ist natürlich klar, dass da in erster Linie kommerziellen Interessen einfach auch dahinter stecken, weil das wirklich das Prestigeobjekt der Wiener Philharmoniker des Jahres nach wie vor ist.
Anders muss man sagen, als es bei den Berliner Philharmonikern der Fall war. Berlin und überhaupt ja Deutschland ist bekannt für seine ausgesprochen offensive Aufarbeitung der NS-Geschichte. Ein Blick zeigt zu den Berliner Philharmonikern, dass dort die Aufarbeitung früher eingesetzt hat. Man muss aber sagen, das hat sehr stark auch mit der Leiterin zu tun, mit Pamela Rosenberg, die ein persönliches Interesse daran hatte, diese Aufarbeitung voranzutreiben. Reflex auf SF2 Kultur mit Bernadette Meyerhofer und Fritz Trümpi, Autorin, Autor des neuen Buchs Orchestrierte Vertreibung, unerwünschte Wiener Philharmoniker. Wir lassen als erstes Opfer der orchestrierten Vertreibung sprechen. 17 biografische Porträts finden sich in Ihrem neuen Buch, von Ihnen, Bernadette Meyerhofer, dargestellt. Zu den Zahlen ganz kurz. 5 Orchestermusiker starben an den Folgen der KZ-Haft oder wurden ermordet. 9 Musiker wurden ins Exil getrieben. 11 Orchestermusiker verblieben mit sogenannten Sondergenehmigungen im Orchester, weil sie mit Jüdinnen verheiratet waren oder als sogenannte Halbjuden galten. Als erstes spricht Arnold Rosé, langjähriger Konzertmeister und erster Geiger des ebenso berühmten Rosé-Quartetts. Hier ein Ausschnitt aus einem Brief an einen anderen bedeutenden Geiger, an Karl Flesch, und zwar nach dem sogenannten Anschluss im März 1938.
Wie Sie richtig vermuten, bin ich nun nach 57 Jahren Oper, 56 Jahren Quartett und 44 Jahren Hofmusikkapelle in den Ruhestand versunken, ohne Sang und Klang. Ich glaube, dass Sie mich genügend kennen, um zu wissen, dass mir Eitelkeit fremd ist, aber dass man so plötzlich totgeschwiegen wird, ist nicht zu fassen. Am 1. Mai erwarte ich meine Vollpension. Mein kleines Vermögen ist in der Inflation in nichts zerronnen. Das vielfältige Leiden meiner Frau trübt meine letzten Jahre. Doch bin ich noch bei bester Gesundheit und habe nicht einmal den gewissen Tatterich. Aha.
Bernadette Meyerhofer, Sie ordnen diesen Briefausschnitt für uns ein.
Mhm. Arnold Rosé, der renommierte langjährige Wiener Philharmoniker, Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, verfasste diesen Brief kurz nach dem sogenannten Anschluss, der im März 1938 stattfand, wo Österreich de facto vom Deutschen Reich okkupiert wurde. Und er schrieb diesen Brief an seinen Freund, den international berühmten Geigenpädagogen Karl Flesch. Auch er hatte jüdische Wurzeln und konnte sich nach Großbritannien ins Exil flüchten. Und Arnold Rosé schildert ihm seine entsetzliche Situation im März, April 1938. Rosé, der ja, man muss sich vorstellen, er war jahrzehntelang renommiertes Mitglied, sehr respektiertes Mitglied der Wiener Philharmoniker, er war der Konzertmeister der Philharmoniker, er wurde plötzlich über Nacht, unmittelbar in den Tagen des sogenannten Anschlusses, brutal aus dem Orchester ausgeschlossen und stand dann plötzlich vor dem Nichts und hatte keine beruflichen Perspektiven mehr. Man muss sich auch vorstellen, zu dieser Zeit haben sofort die Massenverhaftungen in Wien begonnen, die Plünderungen, Verfolgungen, Diffamierungen, und dazu kommt noch ein großes persönliches Leid dazu. Seine Frau Justine war schwer krank, die musste er pflegen. Justine ist übrigens, stammt aus einer sehr berühmten Familie, beziehungsweise sie hatte einen sehr berühmten Bruder, den Gustav Mahler, den berühmten Komponisten. Und sie war schwer krank 1938. Sie verstarb im Sommer 1938 und Arnold Rosé versank dann in eine tiefe Depression. Von Rosé wird in allen Briefen auch immer wieder angedeutet, dass er ein sehr sensibler Mensch war, der, ja, wenn große Schicksalsschläge waren, verfiel er häufig in eine Depression. Zum Glück hatte er noch eine sehr spannende Tochter, die Alma Rosé.
Auf die kommen wir
ja
gleich.
Ja, okay. Etwas, was ihm auch großes Leid zufügte, war, dass er plötzlich von Freunden und Bekannten gemieden wurde. Berühmte Person ist zum Beispiel der Richard Strauss. Der kam normalerweise regelmäßig zu ihm privat in die Pürkergasse im 19. Wiener Gemeindebezirk zum Skatspielen. Und der fing plötzlich an, Arnold Rosé zu meiden und seine Familie zu meiden, aber auch andere Personen. Und wie wir wissen, Richard Strauss hat dann noch Karriere gemacht im NS-Staat. Er übernahm sogar den Vorsitz der Musikreichskulturkammer. Zu Karl Flesch, zu diesem berühmten Geigenpädagogen. Er hat dann in einer beispiellosen Hilfsaktion Geld für die Rosés gesammelt. Und wenn man sich vorstellt, die Rosés war eigentlich eine gut situierte Familie und selbst diese Familie hatte Probleme, finanziell sich über Wasser zu halten, sich die teure Flucht zu leisten, die Flucht vorzubereiten, auch die hohen Ausgaben für seine Frau Justine zu tragen. Und Karl Flesch sammelte Geld und ermöglichte so die Flucht aus Wien.
Sie sind dabei, Bernadette Mayerhofer, die Familiengeschichte der Familie Rosé zu erzählen, was das alles in Gang gesetzt hat, diese sogenannte Beurlaubung Arnold Rosés unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss 1938. Wir lernen jetzt die Tochter Arnold Rosés kennen, Alma Rosé, aufstrebende Geigerin, tatkräftige Fluchthelferin ihres Vaters. Sie trifft in London wichtige Exponenten, um ihnen eben diese Emigrationspläne schmackhaft zu machen. Und es gelingt ihr schließlich dann eine Arbeitserlaubnis und damit eine Aufenthaltsgenehmigung für ihren Vater zu erwirken. Auch von ihr ein Zitat aus einem Brief. Im März 1939 schreibt Alma Rosé aus London an ihren Bruder in Kanada dies.
Momentan wohnen wir am Dach bei Laila, suchen aber heftigst ein möbliertes Flat für Fati. Ich war 8,5 Stunden für Fatis Pass angestellt, ohne eine Sekunde zu sitzen. Wir haben nun die Erlaubnis für 2 Monate, also kannst du dir vorstellen, wie wir die Sache angehen müssen. Beide Geigen, die Stradivari und die Guadagnini und der ganze Schmuck sind draußen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Sachen erschwert sind, seitdem du weg bist. Am 10. November waren die SA da und haben um dich gefragt. Das Glück, dass man sagen konnte, du bist längst weg. Du wärst sicher eingesperrt worden.
Der wichtigste Fluchthelfer war ganz bestimmt Adrian Boult. Adrian Boult war ein berühmter Dirigent in Großbritannien, der international berühmt war. Und er sagte im Vorfeld der Flucht zu Alma Rosé, dass er persönlich das Einreisevisum, die Arbeitsgenehmigung von Arnold Rosé unterschreiben werde und dass es ihm eine große Genugtuung bereite, Arnold Rosé aus den Klauen der Nazis zu reißen. Alma Rosé hat ja Monate vor der Flucht die Vorbereitungen gemacht für die Flucht, hat Kontakt mit vielen wichtigen Persönlichkeiten in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern aufgenommen. Es ging sich dann alles sehr, sehr knapp aus. Sie musste nämlich dann Hals über Kopf aus Wien flüchten. Sie hatte einen tschechischen Pass aus ihrer Ehe, die mittlerweile zu dem Zeitpunkt schon geschieden war. Und Mitte März 1939 marschierten Hitler und seine Truppen in der Tschechoslowakei ein. Und Alma Rosé erreichte noch mit knapper Not angeblich das letzte Flugzeug und konnte sich so noch ins Exil retten. Ihr Vater war noch in Wien, aber am Tag vor ihrer Flucht konnte sie noch die letzten bürokratischen Schritte sicherstellen. Und der Pass war auch offenbar dann bereit, dass Arnold Rosé auch ausreisen konnte. Fliehen aus Österreich war sehr schwierig. Die Nationalsozialisten versuchten, die Juden und Jüdinnen oder Menschen mit jüdischen Wurzeln ökonomisch auszubeuten. Es musste sehr viel bezahlt werden. Es war eine sehr teure Angelegenheit. Es mussten Reichsfluchtsteuer bezahlt werden. Das war ein Viertel des Vermögens. Es musste eine Unbedenklichkeitserklärung abgegeben werden. Das beinhaltete Steuern, die auf die statistische Lebenserwartung aufgerechnet wurde. Der Umzug war wahnsinnig teuer, teilweise wurden 100% Steuern draufgeschlagen. Die meisten konnten sich das gar nicht leisten und sehr häufig kam das Umzugsgut gar nicht an.
Wir machen einen Sprung ins Jahr 1946. Alma Rosé ist in der Zwischenzeit, wie man heute weiß, offenbar an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung in Auschwitz gestorben. Sie hat dort auf Druck der Nazis hin ein Orchester gründen müssen und aufspielen müssen. Arnold Rosé lebt im Exil in London und er bekommt 1946 einen Brief aus Wien, nämlich, dass die Wiener Philharmoniker ihn, den inzwischen kranken alten Mann, wieder als Konzertmeister gewinnen wollen. Nun, das ist eine Wendung der Geschichte. Was ist exemplarisch an dieser Wendung, Fritz Trümpi?
Exemplarisch an dieser Wendung ist, dass diese Wendung eigentlich nicht wirklich eine Wendung ist, sondern eine einmalige Angelegenheit. Die Zusammenhänge, wie es zu solchen Einladungen kam, auch seitens der Wiener Philharmoniker, dürften so entstanden sein, dass der damalige Kulturstadtrat Viktor Matejka, ein Kommunist, eine meines Erachtens glaubwürdige Offensive gestartet hat, um eben Künstler, die ins Exil geflohen sind, nach Wien zurückzuholen und am sogenannten Wiederaufbau Österreichs mitzuwirken. Dass die Wiener Philharmoniker sich dann in diese Initiative eingereiht haben, ist ungeklärt, wie freiwillig das wirklich vonstatten ging. Es ist zu beobachten, dass diese Einladungen nicht wiederholt werden. Es bleibt bei diesem einmaligen Schreiben, das nicht nur Rosé kriegt, sondern auch einige andere ins Exil vertriebene ehemalige Wiener Philharmoniker, auch zur selben Zeit, um 1946. Egal, ob die sich dann zurückmelden oder ob sie sich mal zunächst nicht zurückmelden, sie erhalten in der Regel keine Antwort mehr des Orchesters. Und die Bereitschaft, nach Wien zurückzukehren, ist natürlich in dieser Zeit äußerst gering. Wenn jemand in den USA oder in London eine neue Stelle gekriegt hat in einem Orchester, verlässt man die natürlich nicht unbedingt zugunsten eines sehr prekär ausschauenden Alltags in Wien, wo zudem die politischen Verdachtsmomente gegen alle möglichen Personen erdrückend sind. Also dieses nach wie vor antisemitisch aufgeladene Klima in Wien ist den Exilanten bekannt.
Nochmals zu den möglichen Gründen. Ein strategisches Interesse, diese Lockbriefe zu senden?
Also zwei Dinge, etwas allgemeiner. In der ersten Phase nach 1945 wehte diesbezüglich ein etwas offenerer Wind in Wien. Und in Österreich, es gab sogenannte Volksgerichte, man versuchte tatsächlich NS-Verbrechen auch zu ahnden und auf den Grund zu gehen. Allerdings aufgrund innenpolitischer und außenpolitischer Entwicklungen änderte sich das sehr stark, vor allem ab 1948 dann. Es wurde auch dann das Amnestiegesetz erlassen 1948 und alle ehemaligen NSDAP-Angehörigen waren quasi auf einem Schlag oder fast alle, der überwiegende Teil, waren auf einem Schlag rehabilitiert. Das ist einmal das eine. Warum die vertriebenen Philharmoniker eingeladen wurden. Ich glaube, nach 1945 wurden ja vor allem die prominenten Künstler, Künstlerinnen mit Berufsverbot verlegt. Also prominente Künstler, Künstlerinnen, die Mitglied der NSDAP war. Das heißt, es gab große personelle Lücken. Und da versuchte man noch bei den Emigranten, bei den Exilanten, Exilantinnen anzuknüpfen, eine Möglichkeit, um diesen personellen Ausfall irgendwie kompensieren zu können. Allerdings zum Beispiel bei den Dirigenten kann ich das ganz klar sagen, da gibt es auch eine Korrespondenz zwischen einem Kollegen von Arnold Rosé, der ins amerikanische Exil ging nach Chicago und dort sehr erfolgreich war. Das war der Leopold Föderl. Und Anfang gab es ganz freundliche Briefe von Seiten des Staatsoperndirektors Franz Salmhofer. Das war der erste Direktor nach 1945. Er schrieb ihm bewundernde Worte nach Chicago und lud ihn auch herzlich ein, nach Wien zu kommen, auch als Dirigent zu kommen. Und 1948 ist von all dem nichts mehr zu spüren. Ganz unverblümt nämlich. Wo er ihm schrieb, ich habe hier wichtige Dirigenten zu platzieren, wie Wilhelm Furtwängler, wie Karl Böhm, wie Clemens Krauss, Knappertsbusch. Ja, also er hat diese Sorgen zu meistern und kann sich quasi nicht um einen Exilanten da jetzt kümmern. Und wie wir wissen, diese Dirigenten, die sich der Herr Salmhofer solche Sorgen gemacht hatte, das waren ganz wichtige NS-Dirigenten.
Sie sagen es, Bernadette Mayerhofer, Fritz Trümpi, die Gründe für diese, wie auch immer, Wendung nach 1945, eben Künstler, berühmte Künstler aus den unterschiedlichsten Gründen wieder zurückzuholen, politische Gründe, künstlerische Gründe, vielfältige Gründe, um in die richtige Richtung zu taktieren. Das ist Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Bernadette Meyerhofer und Fritz Trümpi über ihr neues Buch Orchestrierte Vertreibung, unerwünschte Wiener Philharmoniker. Im zweiten Teil ihres Buchs geht es um den Zeitraum nach 1945, ungefähr bis 1956, bis zur ersten USA-Tournee der Wiener Philharmoniker. Es geht um die Reinstallierung der Nazi-Seilschaften im Vorstand. Es geht um Entschädigungsforderungen von Seiten der Exilierten, die im Sprachgebrauch dann in den Protokollen, die Sie, Fritz Trümpi, ja zum Teil auf Tonband sich anhören konnten, die dann als Erpressung bezeichnet werden. Auch dazu möchte ich eine Person ins Licht rücken, die maßgeblich an dieser Reinszenierung beteiligt ist und exemplarisch für die Schuldabwehr und deren Verdrängungsmechanismen steht. Helmut Wobisch, Solotrompeter und von 1953 bis 1969 Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker. Fritz Trümpi, Sie schildern uns den Aufstieg Helmut Wobischs zum Geschäftsführer, also eben nach 1945. Wie ging das vonstatten? Ein strammes NSDAP-Mitglied, auch er.
Vielleicht das Strammste überhaupt, das die Wiener Philharmoniker in ihren Reihen hatten. Es gibt ein paar andere Verdächtige, hochverdächtige Figuren, auch jetzt abseits von einer normalen, fast schon üblichen Parteimitgliedschaft. Aber Helmut Wobisch war bestimmt einer der überzeugtesten Nazis, NSDAP-Mitglieder der Wiener Philharmoniker. Er wird ja dann entlassen und kehrt nach ein paar Jahren aber wieder in den Verein zurück. 1952 kehrt er zurück in den Verein, ohne dass das in den offiziellen polizeilich festgehaltenen Dokumenten aufscheint, ist er offensichtlich bereits gleich nach seiner Rückkehr stellvertretender Geschäftsführer. Also er kommt eigentlich direkt in eine sehr wichtige Leitfunktion schon hinein, die aber allerdings noch nicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht kommuniziert werden darf, weil Wobisch mit seiner Vergangenheit noch nicht berechtigt wäre, so ein Amt auszuüben.
Eben das zeigt, wie stark diese Seilschaften nach 1945 noch sind.
So kann man es interpretieren. Was fehlt, sind wirklich Hinweise, wie Wobisch an diese Position kommt. Erst 1953 ist er dann offiziell als Geschäftsführer gewählt, wobei auch da rückwirkend das in den Vereinspolizeiakten bestätigt wird, weil auch zu diesem Zeitpunkt Wobisch dieses Amt eigentlich noch nicht ausführen hätte dürfen und es vom Bundespräsidenten ein Plazet braucht, dass er rehabilitiert und begnadigt ist in seiner Schuld und erst dann darf er vereinspolizeilich eingetragen werden als Geschäftsführer dann eben. Genau zu dieser Zeit, wie Wobisch wieder ins Orchester kommt und an diese Entscheiderposition, kommt eine ganze Reihe an ehemaligen NSDAP-Mitgliedern wieder ins Komitee, was heißt in den Vorstandsrat oder ins Vorstandsgremium. Und das ist bezeichnend. Es ist mehr als die Hälfte der Komiteemitglieder sind ab 1953 ehemalige NSDAP-Assoziierte. Das ist eigentlich die Rückkehr einer Seilschaft. Wie es dazu kommt, diese Auseinandersetzungen, die fehlen in den Protokollen, bezeichnenderweise. Was aber noch zu betonen ist, ist, dass es nicht eine philharmonische Eigenheit ist, dass das genau zu dieser Zeit passiert, also dass zu dieser Zeit wieder NSDAP-Seilschaften wirklich zurückkehren, sondern es ist für die gesamt postnazistische Situation in Österreich feststellbar.
Man könnte sagen, steiler Aufstieg Helmut Wobischs, des Solotrompeters der Wiener Philharmoniker, später Fall. Ganz kurz ein Blick auf letztes Jahr. 2013 hat sich der Vorstand des Korinthischen Sommers, es ist ein bekannter Konzertsommer in Kärnten, dazu entschließen können, die traditionellen Ehrenkonzerte für den Gründer, eben für den Gründer Helmut Wobisch, zu streichen. Und in Kärnten hat man seit 2012 zumindest mal eine von insgesamt drei Helmut Wobisch-Straßen umbenannt. Wir kommen zum Schluss dieses Gesprächs. Sie beide, Fritz Trümpi, Bernadette Meyerhofer, Sie haben spät, aber man kann sagen wirkungsvoll durchgesetzt, im Archiv jetzt der Wiener Philharmoniker endlich unbehindert forschen zu können. Das ist ja erst seit kurzem möglich. Könnte man sagen, alles bestens für die Aufarbeitung österreichischer Musikgeschichte oder Geschichte nach und vor 1945.
Die Aufarbeitung österreichischer Musikgeschichte hat erst sehr, sehr spät eingesetzt und nicht einmal, wie wir es im Fall der Philharmoniker jetzt sehen, nicht einmal freiwillig, sondern auf Druck, auf medialen und politischen Druck von außen. Aber auch bei anderen Institutionen hat das sehr spät begonnen. Zum Beispiel die Wiener Symphoniker haben erst Ende der 90er Jahre den Historiker Manfred Permoser beauftragt mit einer umfangreichen wissenschaftlichen Erforschung. Wobei man sagen muss, die hatten diesen Auftrag gleich an außen gegeben. Das ist ein großer Unterschied noch zu den Wiener Philharmonikern, die es ja zuerst alleine irgendwie abdecken wollten durch den Vorstand, durch den ehemaligen Vorstand der Philharmoniker und dann, wie ich schon gesagt habe, auf Druck von außen reagiert haben. Die Staatsoper hat 2007 zum ersten Mal eine Ausstellung zu dieser Thematik organisiert. Allerdings, da war noch der Holländer, der Chef der Staatsoper, hat er sich sehr billig gemacht. Ja, also es wurden da zum Beispiel, ich habe noch kein Honorar bezahlt bekommen. Das möchte ich jetzt mal hier dokumentieren. Trotzdem, es war einmal ein erster großer Schritt auch von der Staatsoper hier ein öffentliches, wichtiges Zeichen zu setzen. Warum das so spät eingesetzt hat, das hängt vermutlich auch mit ihrer Nachkriegsgeschichte zusammen. Sie bekamen die Rolle, dass sie staatskonstituierend und identitätsstiftend arbeiten, wirken mussten. Mit dieser Methode der Rückbesinnung auf die eigenen originär österreichischen Wurzeln. Ja, also ich denke, es hängt mit dieser spezifischen Nachkriegsdoktrin zusammen. Und diese Institutionen, soweit ich das sehen kann, haben sich auch mit dieser Rolle sehr angenehm und positiv identifiziert. Und diese Rolle dann vor allem auch nach 45 einmal kritisch zu beleuchten und zu analysieren, das fällt und fiel den Institutionen schwer. Dazu kommt noch, dass im Fall der Philharmoniker, das ist meine Einschätzung, sie eine Angst hatten vor Imageschäden, zu denen es aber meiner Meinung nach nur dadurch gekommen ist, weil sie sich nicht geöffnet haben so lange. Und seit eineinhalb Jahren, wo auch offiziell sie offen und kritisch ihrer eigenen Geschichte begegnen und das nicht hundertprozentig kontrollieren müssen, die Darstellung ihrer eigenen Geschichte, hat das ihr Image, denke ich mir, nur positiv bestätigt.
Ob alles bestens für die Aufarbeitung österreichischer Musikgeschichte gestellt sei, betonen, dass wir jetzt gerade in Bezug auf die Wiener Philharmoniker dem Orchester natürlich schon auf die Finger schauen werden. Das Mitwirken bei Gedenkveranstaltungen oder beispielsweise bei unserer Buchpräsentation oder auch diese Offensive, die sie betrieben haben vor anderthalb Jahren in Bezug auf die Website mit NS-Forschung zu bestücken von außenstehenden Historikern, Historikerinnen, dass nicht nur PR-bezogene Lippenbekenntnisse bleiben, sondern dass da wirklich auch eine erkennbare Veränderung im Langzeitverhalten des Orchesters in Bezug auf ihre NS-Verstrickungen wirksam werden.
Besten Dank für das Gespräch, Fritz Trümpi, Bernadette Meyerhofer. Das Buch »Orchestrierte Vertreibung – Unerwünschte Wiener Philharmoniker« ist kürzlich im Mandelbaum Verlag erschienen. Das war Reflexe auf SRF 2 Kultur. Mein Name Corinne Holz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.